Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale und wahrscheinlich auch schon um den Gruppensieg für die deutschen Fußballerinnen heute Abend bei der Europameisterschaft in England. Die Partie in London gegen Spanien, sie ist vor wenigen Sekunden zu Ende gegangen. Deutschland erzittert sich einen 2:0-Sieg. Clara Bühl hatte Deutschland früh in Führung gebracht. Alexandra Popp dann per Kopf in der 36. Minute erhöht. Ansonsten war es aber ein Spiel auf ein Tor und zwar auf das Deutsche. Mehr dazu gibt's gleich live mit ARD-Reporterin Tabea Kunze. Wir schauen aber zuerst mal auf die Weltmeisterschaft der Feldhockey-Frauen. Die deutsche Mannschaft ist da nämlich heute ins Halbfinale vorgedrungen. Im Viertelfinale gab es einen 1:0-Erfolg gegen das Team aus Neuseeland. Martin Seidemann war dabei.
Zum ersten Mal seit 12 Jahren stehen die deutschen Damen wieder im Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Und das hoch verdient. Das Team dominierte Neuseeland von Beginn an, sodass die Gegnerinnen erst weit in der zweiten Halbzeit zum ersten Torschuss kamen. Für die Führung hatte in der ersten Hälfte die Hamburgerin Lena Michel gesorgt. Trotz vieler weiterer, teilweise exzellenter Chancen, gelang den Deutschen aber kein weiterer Treffer, weshalb es in der Schlussphase noch einmal spannend wurde. Wie schon in der Runde zuvor war die Chancenauswertung zwar die einzige, aber auch eine große Schwäche. Das könnte sich im Halbfinale rächen. In diesem geht es im spanischen Terrassa entweder gegen Argentinien oder England.
Informationen waren das von Martin Seidemann. Und damit schalten wir jetzt nach London zu ARD-Reporterin Tabea Kunze. Frau Kunze, Deutschland gewinnt mit 2:0 gegen Spanien. Das sieht auf dem Papier aber souveräner aus, als es dann schlussendlich war, oder?
Ja, im Endeffekt als spanischer Trainer würde ich heute verzweifeln. Also die Mannschaft hat wirklich alles versucht, hat gespielt, hatte, ich gucke es jetzt gerade nochmal nach, 67% Ballbesitz. Aber Deutschland macht eben die Tore. Und das war wirklich ein ganz toller, effizienter Auftritt der deutschen Fußballerinnen. 3. Minute 1:0 von Clara Bühl nach wirklich einem krassen Aussetzer der spanischen Torhüterin, die einen Fehlpass direkt in ihre Füße gespielt hat. Und dann in der 37. Alexandra Popp per Kopf nach einer Ecke. Auch das war natürlich ihre bekannte Qualität. Und dazwischendrin hauptsächlich nur Spanien in der Offensive. Deutschland mit ganz viel Leidenschaft in der Defensive hat dagegen gehalten. Aber eigentlich hat Spanien hier mehr fürs Spiel gemacht. Egal, Deutschland gewinnt mit 2:0 und steht jetzt eben als Gruppensieger fest.
Was für ein Fazit lässt sich denn jetzt ziehen nach diesen ersten beiden Gruppenspielen? Ein deutlicher Sieg gegen Dänemark und ein erzitterter Sieg gegen Spanien. Gehört man trotzdem zum absoluten Favoritenkreis jetzt nach dieser Vorstellung?
Ja, absolut, weil man muss ja gucken, gegen welche Gegner man gespielt hat. Dänemark war der Vize-Europameister. Da hat Deutschland wirklich komplett souverän hier die Däninnen aus dem Stadion gefegt. Und heute Spanien, das ist ja die Mannschaft, die vor dieser EM am häufigsten als Titelfavorit genannt wurde. Und wenn man da jetzt einfach mal ein 2:0 hier raushaut, das ist ganz, ganz stark. Und natürlich ist es ja auch eine taktische Möglichkeit zu sagen, wir lassen die Spanierinnen eben so kommen, wie sie es heute gemacht haben. Und dann, wenn sie eben mal 2-3 Situationen im Spiel haben, wo sie nicht aufmerksam sind, da schlagen wir dann zu. Und ich schätze da mal, dass die Bundestrainerin genau das vorhatte. Und das ist jetzt so aufgegangen. Also da muss man wirklich sagen, ganz großer Respekt an die deutsche Mannschaft. Und das ist ja auch international ja schon angekommen. Die BBC hat Deutschland schon hier als Titelfavoriten mit ausgemacht. Da waren sich auch dort die Expertinnen einig. Also ja, Deutschland ist absolut zu den Titelfavoriten hier zu zählen.
Informationen waren das von Tabea Kunze live aus London. Vielen Dank dafür. Gut 10 Sekunden haben Radprofi Lennart Kemner heute gefehlt zum gelben Trikot bei der Tour de France. Fast 9 Minuten hat er auf der 10. Etappe heute gut gemacht auf den Slowenen Tadej Pogacar. Am Ende hat es dann aber nicht ganz gereicht, um ihm tatsächlich auch die Führung in der Gesamtwertung abzunehmen. Steffen Gahr war mit dabei.
Schade, dieses Wort huschte Lennart Kemner über die Lippen, als klar war, dass er das gelbe Trikot verpasst hatte. Am Ende fehlten dem Bremer 11 Sekunden. Kemner hatte in der Ausreißergruppe des Tages viel investiert. Die Gruppe hatte zwischenzeitlich mehr als 9 Minuten Vorsprung. Das hätte zum gelben Trikot für Kemner gereicht. Aber Tadej Pogacar rettete am Ende seine Gesamtführung knapp.
Ich hatte das Gefühl, dass heute irgendwie jeder gegen mich fährt in der Spitzengruppe. Es hat echt gar keinen Spaß gemacht, den letzten Berg hoch. Und ja, ich bin dann die letzten 2-3 Kilometer einfach alles gefahren, was ich hatte. Und dann war es mir auch egal, was jetzt genau da rauskommt von der Etappenplatzierung, weil der Sieg war eh weg.
Den Etappensieg sicherte sich der Däne Magnus Cort Nielsen im Sprint der kleinen Ausreißergruppe. Überschattet wurde der Tag von einer riskanten Protestaktion. Klimaaktivisten blockierten die Straße. Das Rennen wurde unterbrochen. Verletzt wurde niemand. Steffen Gahr, Megève. Aus Megève, Steffen Gahr.
Informationen von Steffen Garwanders. Der britische Langstrecken- und Marathonläufer Mo Farah gilt für viele als einer der Topstars in der Leichtathletik. Viermal hat er bei Olympischen Spielen schon Gold gewonnen. Auch bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die übermorgen in Eugene in den USA beginnt, will er im Marathon wieder um die Medaillen mitkämpfen. Heute sorgt Mo Farah aber mit einem Geständnis der anderen Art für Schlagzeilen. In einer BBC-Dokumentation erklärt der Brite, als Kind verschleppt worden zu sein und bis heute unter falscher Identität zu leben.
Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
Die meisten kennen mich als Mo Farah, aber das ist nicht die Wahrheit, so einer der besten Leichtathleten der Welt in einer Lebensbeichte. In der Fernsehdokumentation, die der britische Sender BBC morgen Abend ausstrahlt, erklärt der in Somalia geborene Langstreckenläufer, seine Eltern hätten nie in Großbritannien gelebt. Im Gegensatz zu früheren Behauptungen sei sein Vater im somalischen Bürgerkrieg umgekommen. 4 Jahre alt sei Mo Farah da gewesen.
When I was 4, my dad was killed in a civil war.
In der Vorabveröffentlichung zum BBC-Film ist ein Foto zu sehen, das 7 Kinder zeigt. Mo Farah erklärt dazu, er sei von seiner Mutter getrennt und illegal nach Großbritannien gebracht worden.
I was separated from my mother and I was brought into the UK.
Aus dem 9-jährigen Hussein Abdikahin sei der 10-jährige Mohammed Farah geworden, dessen Dokumente er bekommen habe. Eine Menschenhändlerin habe ihn eingeschleust. Bei ihr habe er im Haushalt arbeiten und Kinder beaufsichtigen müssen, als Gegenleistung für Essen.
If I wanted food in my mouth, my job was to look after those kids, shower them, cook for them, clean for them.
Er habe oft geweint. Das Laufen habe ihm in dieser Lebenssituation geholfen. Erst mit 12 habe er zur Schule gehen dürfen und sich dort seinem Sportlehrer anvertraut. Das Schicksal des wirklichen Mohammed sei ihm unbekannt.
I do wonder, what is Mohammed doing now?
Inzwischen konzentriert sich Mo Farah nicht mehr auf die 5.000 und 10.000 Meter Distanz, sondern auf den Marathon. Unklar ist, ob dem 2017 in den Adelsstand erhobenen Athleten nach seiner Lebensbeichte der Entzug der britischen Staatsbürgerschaft droht. Medienberichten zufolge soll das Innenministerium angedeutet haben, dass es keine Konsequenzen gebe. Auf seinem Twitter-Kanal schreibt der Leichtathlet, er sei stolz auf die Fernsehdokumentation. Dadurch sei es ihm möglich geworden, mehr darüber zu erfahren, was in seiner Kindheit geschehen sei. Dass er nun seine Geschichte offenbare, sei seinen 4 Kindern geschuldet. Als Eltern bringe man seinem Nachwuchs bei, ehrlich zu sein. Ihm sei wichtig, dass er nun die Wahrheit erzählen könne.
Berichtet Andrea Schültke. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein kann auf Schadenersatz und Schmerzensgeld in Millionenhöhe hoffen. Wegen ihrer 2-jährigen Dopingsperre darf sie die Internationale Eislaufunion jetzt doch verklagen. Ein anderslautendes Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2016 hat das Bundesverfassungsgericht heute aufgehoben. Klaus Hempel.
Es ist eine überraschende Wende in diesem Rechtsstreit, der sich schon seit 12 Jahren hinzieht und wahrscheinlich die Gerichte noch Jahre beschäftigen wird. Claudia Pechstein bekommt nun doch die Chance, die Internationale Eislaufunion in Deutschland auf Schadenersatz und Schmerzensgeld zu verklagen. 2009 war sie vom Weltverband wegen Dopings für 2 Jahre gesperrt worden. Zu Unrecht, wie sie meint. Der Internationale Sportgerichtshof Kass in Lausanne bestätigte die Sperre. Dagegen klagte Pechstein erst erfolglos vor den ordentlichen Gerichten in der Schweiz, dann in Deutschland. 2015 hatte das Oberlandesgericht München entschieden, dass Pechstein der Klageweg in Deutschland offen stehe. Doch der Bundesgerichtshof wies ihre Klage als unzulässig zurück. Dieses BGH-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht jetzt aufgehoben. Der Fall wird nun ans Oberlandesgericht München zurückverwiesen.
Nach 13 Jahren dieser Unrechtssperre habe ich nun endlich die Möglichkeit, vor ein deutsches Gericht, die nach rechtsstaatlichen Regeln eben meinen Fall verhandeln werden, zu gehen. Und das ist unglaublich. Ich habe immer an Gerechtigkeit geglaubt. Viele haben es belächelt, aber Gerechtigkeit wird siegen, habe ich immer gesagt. Und deswegen bin ich so total erleichtert, dass heute dieser Tag eben stattfindet mit diesem Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht.
Sagt Claudia Pechstein in einer Videobotschaft heute. Und dann schauen wir noch schnell in die Volleyball-Bundesliga der Männer, die in der kommenden Saison ohne die United Volleys aus Frankfurt auskommen muss. Tim Brockmeier mit den Hintergründen.
Aufgrund fehlender Sponsoren konnten die United Volleys im Lizenzierungsverfahren ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht nachweisen und erhalten daher keine Spielberechtigung für die Volleyball-Bundesliga. In einer Pressemitteilung meldet der Verein, kommende Saison in der ersten Liga zu spielen, überschreitet die finanziellen Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Aber der Verein betont auch, bis zum heutigen Tag wurde keine Insolvenz angemeldet und man hat auch nicht vor, eine solche anzumelden. Die Volleys waren letztes Jahr noch deutscher Pokalsieger und wollen nun in einer unteren Liga neu anfangen, sich wirtschaftlich konsolidieren mit dem langfristigen langfristigen Ziel, irgendwann wieder in der Volleyball-Bundesliga zu spielen.
Berichtet Tim Brockmeier, und das war Sportaktuell mit Raphael Späth. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.